Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der Predigt betrachten wir heute das Evangelium, das wir eben gehört haben. Ich lese nochmal den Anfang nach einer anderen Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Was für eine dramatische Szene. Da wird ein Mann heruntergelassen, während Jesus predigt, direkt vor seine Füße. Und da liegt nun dieser Mensch vor ihm, spektakulär hergebracht. Und man kann nun überhaupt nicht übersehen, was denn dessen Bedürfnis ist, der da vor Jesus liegt. Er braucht es nicht zu sagen. Die vier Freunde brauchen auch kein Wort darüber zu verlieren. Alle warten nun gespannt, was jetzt geschieht. Was wird Jesus tun? Wird er vielleicht sagen: Steh auf, geh, du bist geheilt? Wird er sagen: Hab Mut, dein Glaube hat dir geholfen? All das könnte man erwarten. Stattdessen sagt Jesus: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und da fragt man sich unwillkürlich: Was soll das? Das ist doch der Griff in die falsche Kiste. Ich meine, der Mann kommt zu Jesus, wird zu Jesus gebracht und ist doch ganz offensichtlich, er ist gelähmt, er braucht Hilfe, er will geheilt werden, ganz klar. Und nun redet Jesus von Sündenvergebung. Was soll das? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ist es vielleicht so, dass er selber schuld daran ist, dass er gelähmt ist, dass irgendwas vorgefallen ist, eine falsche Tat, wie auch immer, ein Fehlverhalten, ist das die Ursache seiner Behinderung? Nein, ist es nicht. An anderer Stelle bei Johannes im 6. Kapitel, im Johannesevangelium im 6. Kapitel, macht Jesus im Hinblick auf einen Blinden ganz deutlich: Der Grund für die Blindheit ist nicht seine Schuld und auch nicht die Schuld seiner Eltern. Jesus sagt an dieser Stelle auch nichts davon, dass erst die Schuld vergeben werden müsste, damit dieser Blinde sehen kann. Und genauso, denke ich, ist es auch hier in dieser Geschichte von dem Gelähmten bei Markus 2. Es besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Sündenvergebung und Heilung. Und doch redet Jesus hier von der Sündenvergebung. Also nochmal die Frage: Jesus, warum gehst du denn nicht auf die eindeutigen Bedürfnisse dieses Menschen ein? Warum? Du siehst doch, was sein Problem ist und du weißt doch, weshalb er dir von den Freunden vor die Füße gelegt wurde. Also warum redest du hier von Sündenvergebung? Warum? Wenn ich mir bewusst mache, wie Jesus war, dann stellt sich unwillkürlich die Frage: Was will Jesus damit ausdrücken? Denn von allem, was wir von Jesus wissen, wollte er immer nur das Beste für die Menschen. Die Grenzen in seiner Gesellschaft und in seiner Umgebung übertrat er immer wieder zum Wohl derjenigen, mit denen er zu tun hatte. Und alles, was Jesus zeigte, auch seine direkten, manchmal unangenehmen Fragen, seine Aufforderungen, seine Themen, sie waren alle gefüllt von dem Wunsch, dass es den Menschen, mit denen er zu tun hatte, wirklich gut geht, dass er das Beste für die Menschen hatte. Und wenn ich all diese Beobachtungen im Hinterkopf habe, dann stelle ich mir die Frage: Was wollte Jesus eigentlich damit ausdrücken, wenn er hier von Sündenvergebung spricht? Und dann gibt es für mich nur diese eine Antwort: Jesus wollte diesen Menschen und auch uns das Beste schenken, was er zu geben hatte. Jesus wollte diesen Menschen und uns das Beste schenken, was er überhaupt anzubieten hat. Also, wenn Jesus diesen Menschen etwas Gutes tun wollte, was ich glaube, und wenn die Sündenvergebung nicht die Voraussetzung dafür ist, dass der Mensch geheilt wird, was ich glaube, dann muss diese Sündenvergebung besser sein als Heilung. Dann muss sie noch wichtiger sein als körperliche Kraft. Und ich denke, dass diese beiden eng verbundenen Dinge in unserer Geschichte, also Heilung und Sündenvergebung, die sollen uns verdeutlichen, was wir sonst nicht so klar sehen. Vergebung der Sünden ist sogar befreiender, als wenn ein Gelähmter laufen kann. Und Jesus spricht hier nicht von einzelnen Sünden. Also von dem, was der Gelähmte getan oder gelassen hat, darum geht es nicht. Jesus hat vielmehr im Blick, was uns generell immer wieder lähmt. Sünde lässt mich glauben, ich sei nichts wert, nur weil ich nicht das leiste, was ich denke, tue, zu leisten müsse, was ich leisten muss oder was andere Leute denken, was ich leisten soll. Sünde lässt mich nach der Erfüllung meines Lebens suchen bei Dingen, bei Menschen, die mich aber nicht ausfüllen können. Beruflicher Erfolg, bestimmte Beziehungen, Aussehen und Ansehen. Sünde lässt mich fühlen, dass etwas in mir grundsätzlich kaputt ist. Da ist etwas zerbrochen, da ist etwas verletzt. Da bin ich gekränkt. Sünde lähmt mich, sie macht mich fertig. Sie führt mich früher oder später in Sackgassen. Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben, spricht Jesus zu dem Gelähmten. Und das ist das Erste, was er hier sagt. Noch bevor er sich dem gesundheitlichen Problem des Gelähmten zuwendet, kümmert er sich um das tiefer liegende Problem bei ihm und bei allen Menschen. Er verspricht, er sagt ihm zu, ihm und dir und mir, Gott liebt dich. Du bist nicht, was du leistest. Du bist auch nicht, worin du versagst. Du bist zuerst und zuletzt mein Kind. Du bist zuerst und zuletzt mein Kind. Vertraue mir, bau auf mich, leb mit mir. Sündenvergebung ist das Größte und Beste, was Jesus uns schenken kann. Martin Luther hat recht, wenn er sagt, denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Denn mit dem Zuspruch der Vergebung kann sich die Lähmung in mir lösen. Ich kann mich aufrichten, ich kann aufatmen, weil mein Leben grundsätzlich von Gott getragen wird. Und das muss ich immer wieder hören. Und das muss ich immer wieder glauben. Und daran habe ich mein Leben lang zu lernen. Als Jesus dem Gelähmten sagte, mein Sohn oder mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben, da tat er etwas Unerwartetes. So unerwartet, dass es zum Widerspruch kommt. Ich lese weiter. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Bei den Schriftgelehrten löst das, was Jesus sagt, Empörung aus, verständlicherweise. So eine Zusage steht doch nur Gott zu. Gott ist der Schöpfer des Lebens, er ist der Herr der Welt. Nur er kann Sünden vergeben und damit haben sie völlig recht. Doch stellen wir uns folgende Szene vor. Da gibt eine Frau eine Feier in ihrem Apartment. Sie lädt Nachbarn ein, Freunde, Verwandte, es ist eine gute Stimmung, alle sind ausgelassen. Aber einer der Gäste ist etwas ungeschickt, sagen wir mal ziemlich tollpatschig. Er lehnt sich gegen ein Regal, das Regal kommt ins Wanken, es fällt um, knallt mit der Kante gegen eine Rigipswand und mit der Folge, dem Regal ist nicht viel passiert, aber die Rigipswand hat ein Riesenloch. Alle gucken, alle staunen, er steht da etwas bedröppelt und der Nachbar, der auch auf der Party ist, sagt dann dem Tollpatsch, hey, ist alles nicht so schlimm, mach dir mal keine Sorgen, alles okay. Und da sagt die Gastgeberin, Moment, ich meine, hallo, das ist meine Wohnung, ne? Ich bin hier Mieterin, die Wand ist kaputt, ne? Wenn der Vermieter das mitkriegt, kriege ich Ärger, ich muss für den Schaden aufkommen. Wie kannst du eigentlich sagen, dass das okay ist? Da sagt er, weißt du, ich bin nicht nur der Nachbar, sondern ich bin auch der Besitzer des ganzen Hauses. Die Wand gehört mir. Mach dir mal keine Sorgen, ich komme für den Schaden auf. So ähnlich können wir das uns in dieser Geschichte vorstellen. So ähnlich hat Jesus sich verstanden und sich verhalten. Der einfache Nachbar von nebenan ist der Besitzer des ganzen Hauses. Der einfache Jesus von nebenan ist der Herr der ganzen Welt, der Schöpfer des Universums. Und wenn er sagt, es ist okay, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist das so, weil er dafür bezahlt und er hat sehr viel bezahlt, sehr viel. Und so argumentiert Jesus gegen die Schriftgelehrten, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen und priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Was ist leichter? Ja, meine Güte, das ist ja schwer zu sagen. Zumindest ist das mit der Sündenvergebung schwer zu überprüfen. Schließlich kann ja jeder behaupten, deine Sünden sind dir vergeben, aber sind sie dann wirklich vergeben? Wie will man das sagen? Woran will man das festmachen? Bei einem Heilungswort hingegen kann man das sehr schnell überprüfen. Entweder es wirkt, was es sagt, oder es wirkt es nicht. Und deshalb geht Jesus zu dem Gelähmten. Und als er dann von der Matte aufsteht, umhergeht und nach Hause geht, dann ist klar, Jesus hat tatsächlich die Vollmacht. Er kann heilen und dadurch wird deutlich, okay, Sünden vergeben kann er auch. Beides kann ja eigentlich nur Gott. Sein Wort bewirkt unmittelbar, was es sagt. Und das meint Vollmacht. Ein Beispiel, was Vollmacht bedeutet, mal aus einem ganz anderen Bereich. Ein Fußballspiel. Der Schiedsrichter geht zu einem Spieler, der vorher gefoult hat, greift in seine Hosentasche, zieht eine rote Karte und zeigt ihm diese rote Karte. Und dann muss der Spieler das Spielfeld verlassen. Darf noch nicht mal am Spielfeldrand stehen, der muss dann in die Kabine gehen. Warum? Ich meine, wenn 50.000 Leute im Stadion auch alle eine rote Karte ziehen und einem Spieler die rote Karte zeigen, passiert gar nichts. Ja, weil sie nicht die Vollmacht haben dazu. Die Vollmacht hat nur der Schiedsrichter. Und deshalb kann er die rote Karte ziehen und das hat unmittelbare Konsequenzen. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, sagt Jesus. Weil er es kann. Der namenlose Mensch in unserer Geschichte kommt so wieder auf die Beine, buchstäblich. Er kann wieder laufen. Und das ist der Grund zur Freude, zur doppelten Freude. Denn nun weiß er ganz gewiss, zuvor hat er das größte Geschenk bekommen, das Jesus überhaupt geben kann. Vergebung der Sünden, Leben, Seligkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, in Christus. Amen.